So, eine kurze Unterbrechung, denn wir haben ein richtig cooles Gewinnspiel für euch. Wie ihr wisst, reden wir hier Woche für Woche mit spannenden Gästen über die Zukunft der Arbeit, über neue Ideen, Tools und die Kultur, die wir uns für morgen wünschen. Und jetzt habt ihr die Chance, das Ganze live und hautnah zu erleben. Wir sind nämlich eine Kooperation mit der Zukunft Personal eingegangen. Sie veranstalten Europas führendes Expo-Event rund um die Arbeitswelt von morgen. Mit Top-Speakern, interaktiven Formaten, über 700 Ausstellenden und jede Menge Networking-Möglichkeiten. Und jetzt kommt's. Wir verlosen 10 Freitickets für den 9. bis 11. September in Köln. Damit könnt ihr live vor Ort sein, euch spannende Vorträge anhören, die neuesten Technologien ausprobieren und euch mit tausenden Gleichgesinnten vernetzen. So, und wie kommt ihr jetzt an ein Ticket? Ganz einfach. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal Modern Work to Go einen Post zusammen mit dem Kanal Zukunft Personal veröffentlicht. Alles, was ihr tun müsst, ist bis zum 5. September diesen Post zu kommentieren. Das ist schon alles. Mit etwas Glück bekommt ihr ein Freiticket für das Event. Also checkt jetzt unseren Instagram-Kanal ab und hinterlasst einen Kommentar. Viel Erfolg und jetzt geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Hier ist wieder der Florian und auch heute sind wir auf der Suche, was moderne Arbeitsformen ausmacht. Dazu habe ich jemanden, der besser dafür nicht geeignet ist. Er hat sehr viele internationale Projekte schon begleitet, er hat mit dem Thema Innovation zu tun und er hat einen Arbeitgeber, was natürlich mit dem Thema Lernen in Verbindung steht. Wenn er das gleich erzählt, werdet ihr wissen, was ich meine. Er beschäftigt sich also viel mit Wachstum, viel mit Veränderung, viel mit persönlicher Weiterbildung, aber auch, wie Organisationen sich weiterentwickeln können. Und genau das ist heute das Thema Growth Mindset. Wie kann man sich persönlich, aber auch als Organisation weiterbilden? Was ist das überhaupt für ein Mindset und was bedeutet es, zu wachsen? Was ist dieser innere Drang, den ich da vielleicht habe, mich zu verbessern? Was muss ich für eine Denke haben? Wie kann ich Leute organisieren? Und vor allem, was hat das mit dem Thema Innovation zu tun? Und das alles werden wir heute erfahren. Basti, schön, dass du dafür da bist und mit uns darüber sprichst.
Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du her? Was machst du? Was hat das Thema bei dir bisher ausgelöst?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Basti Koch. Ich bin im schönen St. Peter mitten im Schwarzwald und habe über viele Umwege meinen Weg hier hingefunden. Ich habe in Freiburg Instructional Design studiert. Das ist eine erziehungswissenschaftliche Disziplin, in der man sich damit beschäftigt, wie bekomme ich gegebenes Wissen mit gegebenem Budget in gegebene Köpfe, wenn man so will. Und das habe ich auch relativ ausführlich gemacht und war auch auf so einem fast akademischen Laufbahn. Ich habe das sogar noch verlängert und habe in Florida an der Florida State University auch Instructional Systems Design studiert. Habe es dann aber geschafft, kurz vorher noch die Kurve rauszukriegen. Habe dann gemerkt, ich bin gar nicht so gerne an der Uni. Vielleicht sollte ich nicht mein ganzes Leben hier verbringen. Und hatte dann aber die Aufgabe, mit dem, naja, was ich da gelernt habe, mir irgendwie eine Karriere zu bauen. Und was hatte ich da gelernt? Wie ich mit digitalen Medien tatsächlich Wissen und Können vermitteln kann. Und so hatte ich dann die Chance, für ganz illustre und tolle Kunden Projekte zu begleiten. Da habe ich gearbeitet für zum Beispiel das Department of Homeland Security noch in den USA, aber auch für die Polizei in London oder auch das Schweizerische Lawinenforschungsinstitut. Und tatsächlich habe ich auch mal biotechnologische Forschung in Thailand begleitet. Von daher hatte ich wirklich die Möglichkeit, in ganz viele unterschiedliche Organisationen reinzugucken und natürlich immer mit meinem Background. Denn der Background war Fähigkeiten, ne? Wie kriege ich Wissen, wie kriege ich Können zu den Menschen, das, was sie jetzt brauchen. Und da habe ich tatsächlich selber total viel gelernt. Und jetzt bin ich schon seit über 3 Jahren bei der Haufe-Akademie und leite hier unterschiedliche Innovationsprojekte und Produkte. Also immer dann, wenn wir uns als einer der größten Weiterbilder auf dem deutschen Markt die Gedanken machen, wie sollte das eigentlich morgen funktionieren, dann bin ich meistens mit dabei.
Da habe ich jetzt ganz viele Rückfragen, aber bevor wir die alle einzeln beantworten, erstmal die Standardfrage hier im Podcast an dich. Was gibt dir denn Energie bei der Arbeit?
Ja, bei mir ist es irgendwie, es gibt ja diesen alten Spruch, der Weg ist das Ziel. Und für mich stimmt es total, weil ich mag immer den Prozess dahin. Also ich mag es gerade, wenn man irgendwas startet oder wenn man irgendwas was machen will. Ich mag diese Anfangszeit, aber ich mag auch insbesondere diese Crunch-Time, also ganz am Ende, wenn die Deadline steht und jetzt muss es passieren, alle sind da, es wird richtig rangeklotzt und irgendwie, das finde ich richtig cool. Und das ist sogar fast so, dass ich eher diese Situation suche als das Endresultat. Ich mag gar nicht so gerne mir das Produkt oder was auch immer es ist, früher, wenn ich in Agenturen gearbeitet habe, sagen wir mal, die Website oder so anzugucken, ich fand die 2 Wochen vorher immer total cool. Und das ist das, was mich irgendwie antreibt. Ich versuche immer wieder in so Situationen zu kommen.
Also dein Team auch so ein bisschen mit den Leuten, mit denen man zusammenhockt und das Projekt abschließt. Genau.
Also so dieses Gefühl, manchmal spreche ich davon, wie so Wikinger, die in Island stehen und sagen, und irgendeiner sagt, ich glaube, da hinten ist noch was. Lass mal hier alle mal wieder in das Boot einsteigen und da könnte noch was sein. Und also ich mag dieses Gefühl von, wir machen das zusammen und wir wissen auch nicht genau, wo das rauskommt und ob es vielleicht auch so ein paar Seeungeheuer unterwegs gibt. Und ich mag vor allem wirklich, was ich damit meine, mit diesem Zusammen. Du kannst Amerika als Wikinger oder Wikingerin nicht entdecken, wenn du am Strand stehen bleibst. Also du musst halt mit in diese Nussschale. Und das, irgendwie dieses Gefühl, ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber für mich ist es diese Wikinger-Nussschale.
Ja, ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Jetzt hast du ja eigentlich alle 3 großen Kontinente, also Amerika, Europa und auch Asien irgendwie schon mal hinter dich gebracht. Wie unterschiedlich ist denn so die Lernkultur? Du hast von digitalen Lernkulturen gesprochen, beziehungsweise digitale Inhalte, die du vermittelst. Wie ist denn das so auf der Welt? Wie gravierend sind so die Unterschiede? Gibt es überhaupt welche?
Oh, die Unterschiede sind schon immens. Fairerweise muss ich sagen, dass meine Erfahrungen auf dem asiatischen Kontinent jetzt schon ziemlich lange zurück sind. Von daher weiß ich nur wiederum aus dem Internet, wo die gerade stehen. Aber natürlich gerade nach Amerika oder selbst in Europa, wenn ich Richtung Benelux gucke oder in Großbritannien und uns dann in Deutschland vergleiche, da sehe ich schon relativ großen Unterschied. Tatsächlich der Mut und auch wirklich das Wollen. Wir wollen das jetzt. Wir wollen was Neues ausprobieren. Beobachte ich tatsächlich in fast allen Ländern viel größer als bei uns. Also gerade in den Englischsprachen oder wie gesagt Benelux, die sind uns im Vergleich zum deutschen Markt immer schon so ein paar Jahre voraus. Also das ist schon ziemlich spannend. Und dann auch tatsächlich in so Gebieten, die vielleicht für uns oder Märkten, sag ich mal, oder Branchen erstmal nicht die ersten sind, auf die du springst, wenn du ein Innovationsprodukt hast. Also ohne irgendjemanden da zu nahe treten zu wollen. Aber wenn ich wirklich was Disruptives an den Markt bringen will, ist wahrscheinlich mein erster Schritt, nicht in den öffentlichen Dienst zu gehen und versuchen, es ihnen da zu verkaufen. Das beobachte ich komplett anders tatsächlich mit Partnern entweder in den Niederlanden, die tatsächlich gerade da sehr erfolgreich sind mit sehr innovativen Produkten. Und selbst jetzt im April war ich in London auf einer großen, auf einem Kongress, auf einer Messe. Da habe ich auch gesehen, dass ein sehr neuer Learning Experience Anbieter, den gibt es seit 4 oder 5 Jahren, die wirklich abgefahren und coole Sachen machen. Letztes Jahr die britische Regierung irgendwie als Kunden gewinnen konnten, jetzt über 500.000 Regierungsmitarbeiter auf ihrem Produkt haben. Also da geht schon einiges. Was bei uns immer vorne steht, und das will ich auch gar nicht schmälern, ist natürlich dieser Sicherheitsgedanke, ja, und dieser Privatsphärengedanke. Finde ich natürlich gut. Auf der anderen Seite sollte man natürlich immer aufpassen, dass man auch wettbewerbsfähig bleibt und sich da irgendwie nicht Gedanken in den Kopf zerbricht, über was eventuell passieren kann. In der Zwischenzeit sind die Nachbarn irgendwie schon 7 Längen weiter.
Was fehlt uns hier in Deutschland? Jetzt hast du von gar nicht so vielen Ländern gesprochen, die so weit weg sind. Man guckt ja mal Richtung USA, wo auch vor allem das Hauptthema unseres Podcasts jetzt hier, das Growth Mindset, ja schon viel verankerter ist. Microsoft hat es teilweise in die Strategie mit aufgenommen, daran zu arbeiten. Das hört man jetzt in deutschen Firmen eher selten, das Thema. Auch das Thema Innovation, du hast es gerade schon angesprochen, sind wir jetzt auch momentan nicht gerade so die Vorreiter. Und jetzt müssen wir gar nicht weit weggehen. Niederlande, England, Benelux-Länder, die du gesagt hast, das ist jetzt nicht weit weg von uns und die scheinen innovativer zu sein oder zumindest ein bisschen mutiger zu sein. Also was fehlt uns? Ist es Mut? Ist es Geld? Sind es die Leute?
Ja, ich glaube tatsächlich, ich glaube nicht, dass es am Geld liegt. Also gerade wenn ich jetzt Benelux oder sogar Großbritannien vergleiche, ich meine, die haben ein paar weniger Millionen Einwohner als wir und ich möchte fast behaupten, die haben ganz ähnliche Herausforderungen. Vielleicht ein bisschen anders dadurch, dass sie jetzt nicht mehr Teil der EU sind. Ich weiß nicht, wie viele Vorteile sich daraus ergeben hat. Da will ich mir auch keine Meinung bilden. Also ich habe eine Meinung, ich will es nur nicht sagen. Aber ich glaube, die Ausgangslage unterm Strich ist ziemlich ähnlich. Aber für mich ist es tatsächlich auch dieser, einmal glaube ich, der Mut, das zu machen. Also zu sagen, lass mal was anderes machen. Und ich glaube, streckenweise haben wir uns in Deutschland vielleicht ein bisschen zu sehr auf unseren alten Lorbeeren ausgeruht. Und sollten vielleicht mal überlegen, was man wirklich anders machen kann und wirklich überlegen, wie können wir auch uns selbst Tieren und was auf die Beine stellen, was wir uns vielleicht erstmal nicht vorstellen können. Aber tatsächlich, da kommen wir vielleicht schon fast zum Thema, ist vielleicht auch dieses Growth Mindset, also diese Erkenntnis, dass wir nur wachsen können, dass wir wachsen müssen und das aber nur können, wenn wir uns Herausforderungen stellen. Und ich glaube, das ist vielleicht dann tatsächlich bei einigen Nachbarn schon ein bisschen weiter durchgedrungen als bei uns.
Ja, jetzt arbeitet ihr in der Haufe Academy ja sehr, sehr stark daran, dass Leute sich weiterentwickeln. Gibt es zu wenig Haufes in Deutschland vielleicht auch? Also bräuchten wir mehr Konkurrenz, bräuchten wir mehr Leute, die sich damit auch beschäftigen? Könnte das ein Ansatz sein?
Also ich glaube, aus Haufe-Akademie-Sicht gibt es genug Haufe-Akademien. Aber ich weiß schon, worauf du raus willst. Ja, ich glaube, tatsächlich bei so ein paar Sachen wünsche ich mir das manchmal. Also nochmal, wenn ich auf Großbritannien gucke, da fallen mir zu diesem Produkt, das ich gerade gesagt habe, die da unterwegs sind bei der Regierung, noch 2, 3, 4 richtig starke Wettbewerber ein. Und das finde ich oft bei uns nicht. Also, und da muss man gar nicht so weit rausgehen, wo ich da manchmal denke, ja, was ist eigentlich der deutsche Champion in diesem Gebiet? Ne? Da bin ich manchmal so ein bisschen, da würde ich mir das vielleicht manchmal wünschen, wenn man so ein bisschen noch mehr aneinander stoßen würde. Es würde vielleicht so auch so ein bisschen mehr, manchmal auch so ein bisschen mehr Spaß machen.
Ja, Lernen ist ja was sehr Individuelles auch. Also die einen können immer abends lernen, die anderen morgens. Die einen lernen immer gern sehr punktuell, die anderen lernen immer einen kleinen Happen. Man kennt so die typischen Leute, die man in der Bibliothek, in der Uni gelernt haben. Ich war jemand, der lieber zu Hause gelernt hat, wo er seine Ruhe hatte und vor allem lieber gerne abends auch und nicht tagsüber. Was braucht man, um so eine Lernkultur bei sich persönlich auch zu aktivieren und dann auch in der Organisation zu aktivieren? Jetzt gibt es ja sehr einfache Dinge, ich sage, okay, ich buche mir einen Kurs in der Haufe Academy, weil ich einen ganz bestimmten Defizit habe oder eine ganz bestimmte Weiterbildung machen möchte oder etwas Neues lernen will in meiner Rolle etc. Und dann buche ich mir ja sozusagen den Kurs und dann habe ich ja etwas Geführtes ja auch. Also so wie wenn ich in der Uni bin, was studiere, ist ja auch etwas sehr, sehr Geführtes. Das ist immer relativ einfach auch, wenn ich sage, okay, jetzt habe ich ja das Ziel hoffnungsvoll selbst ausgewählt und nicht vom Chef oder Chefin vorgegeben, dass ich es irgendwie machen muss. Und dann lerne ich das und hoffnungsvoll kann ich am Ende des Tages dieses Wissen auch irgendwie in der Praxis anwenden und habe es nicht für lau gemacht. Aber wie kriege ich denn sozusagen außerhalb dieses Zykluses auch so diese Motivation, daran überhaupt zu denken, das in meinen Alltag einzubauen hin?
Also ich glaube, da gibt es relativ viele Unterschiede, aber ein großer fällt mir direkt auf. Also wenn ich zum Beispiel für die Uni lerne, dann habe ich ein ganz konkretes Ziel. Na, hier ist die Klausur, hier ist der Abschluss, was auch immer. Hier ist das Projekt, das ich da durchführe und das muss ich irgendwie machen. Und meistens ist sogar relativ genau definiert, was ich dafür machen muss. Und ja, dann fange ich halt einfach an zu lernen, zu büffeln. Und das macht jeder unterschiedlich, wie du schon gesagt hast. Das ist sogar noch komplexer. Jede Person hat in sich auch wieder unterschiedliche Arten. Also es ist nicht immer das Gleiche, dass nur das Gleiche immer funktioniert. Das ist super komplex, aber irgendwie funktioniert das, weil ich weiß ja, wo das Ziel ist. Als ArbeitnehmerIn ist es natürlich ein bisschen anders. Da ist es, und damit auch als Organisation, das ist viel schwerer festzulegen, genau das hier musst du haben. Und wie du schon beschrieben hast, das ist ja für mich selbst sogar oft schwierig zu sagen, was muss ich eigentlich wissen in den nächsten 12 Monaten? Gutes Beispiel, und manchmal ist es auch einfach nicht zu wissen. Ein gutes Beispiel ist, vor drei Jahren hatte kein Arbeitnehmer, möchte ich behaupten, oder ist vielleicht ein Dutzend Arbeitnehmer in Deutschland, hatte auf dem Zettel Prompting zu lernen. Hey Chef, ich hätte gerne Weiterbildung in Prompting. Wäre ein interessantes Gespräch gewesen. Heute ist es voll das Ding. Wie hättest du das wissen sollen? Also das meine ich damit. Es gibt Sachen, die disruptiv sind und die einfach eine Anpassungsfähigkeit von uns verlangen. Als Person, ich muss als Person mich darauf einlassen, aber total wichtig, das zählt halt auch für Organisationen. Und das finde ich auch wieder so eine wichtige Erkenntnis. Es gibt unterschiedliche Studien, zum Beispiel von Accenture gibt es eine relativ aktuelle, die zeigen, dass sich die Welt immer schneller verändert. Zum Beispiel liegt halt drunter, dass mittlerweile das Weltwissen sich alle 8 Jahre verdoppelt. Das ist richtig krass, weil wir sind in so einer exponentiellen Kurve. Und vorher war das einfach nicht so, weil von der ersten industriellen Revolution zur zweiten waren das noch ungefähr 150 Jahre, wo die Menschen gebraucht haben, ihr menschliches Wissen, weltweit zur Verfügung stehendes Wissen zu verdoppeln. Von der zweiten zur dritten waren es noch 50 Jahre, um einiges schneller, und jetzt ist es alle 8 Jahre. Das heißt, es geht richtig ab. Und das bedeutet, wir müssen uns viel schneller anpassen und auch als Organisation schneller anpassen. Da gibt es natürlich noch andere Sachen, also neue Regularien zum Beispiel kommen auf mich zu. Die Globalisierung ist total gut, aber bedeutet auch, eben haben wir es besprochen, ich habe auch neue Wettbewerber. Ne? Also ich habe natürlich meine Marktgröße, aber da sind auch mehr Leute, die da drauf sind. Turnover, Leute suchen sich neue Jobs schneller. Da sind also viele Sachen, die meine Welt verändern als Unternehmen. Und das sind so, da gibt es so eine Rate, und die ist so immer mindestens 30%. Also um 30% steigt das jedes Jahr. Und da gab es auch eine Umfrage im letzten Jahr von Accenture in Deutschland bei, ich weiß nicht mehr wie viel, Hunderten oder CEOs. Und die wurden gefragt, seht ihr das auch so? Wird sich euer Markt, euer Umfeld mindestens genauso schnell weiter verändern wie bisher? Die haben alle gesagt, ja. Und die zweite Frage war total spannend. Die wurden dann gefragt, ist denn eure Organisation darauf vorbereitet? Und da haben 58% gesagt, nee, ehrlich gesagt, wir sind nicht so weit. Nur 40% waren so weit. Accenture war ein bisschen gemein, die haben auch die Mitarbeiter befragt, und da ging es über 70% raus. Die Mitarbeiter haben gesagt, das können wir auf gar keinen Fall mittragen. Und da entsteht so ein Gap. Das ist, man könnte sagen, ist ein Future Readiness Gap. Oder vielleicht ist es auch die Nische, die Darwin beschreibt, ne? Survival of the Fittest. Und dann ist es wirklich, wer ist schnell genug, da mitzuhalten. Da ist es auch wichtig zu erkennen, wir können uns nicht genauso schnell weiterentwickeln, wie die Welt sich weiterentwickelt. Musst du auch gar nicht. Du musst nur dafür sorgen, dass sich dein Wettbewerb nicht schneller entwickelt als du. Weil dann verlierst du natürlich total schnell. Als Unternehmen super wichtige Erkenntnis. Sollte man wirklich sich Gedanken drüber machen, können wir uns das leisten, einfach auf einer linearen Kurve zu sein, während die Welt, also auf einem linearen Strich zu sein, während die Welt in der Kurve unterwegs ist.
Ja, da sind wir beim Thema Growth Mindset eigentlich angekommen. Vertrauen wir jetzt einfach mal den Arbeitnehmern, Nehmerinnen und sagen, okay, ein Drittel fühlt sich nur bereit, diese Veränderung anzugehen, und zwei Drittel tun es nicht. Das ist eine ziemlich hohe Zahl. Bezog sich das nur auf Deutschland oder auf Europa oder weltweit?
Ich bin ziemlich sicher, dass es eine deutsche Umfrage war. Das könnte ich aber noch mal, das können wir gerne nachrichten.
Nehmen wir es einfach mal so. Wenn wir sie noch finden, können wir sie noch in den Shownotes verlinken. Mhm. Also zwei Drittel fühlen sich nicht bereit. Und das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Zahl. Das merkt man jetzt auch. Die Studie war aus dem letzten Jahr, hast du gesagt. Wenn man aktuell immer so guckt, wie viele Organisationen in Schieflage sind oder zumindest sehr, sehr starke Sparmaßnahmen jetzt auch ausgerufen haben oder auch schon pleite gegangen sind. Das ist auf jeden Fall ein Resultat wahrscheinlich auch davon, dass man sich nicht so gut anpassen kann, aber auch, dass die Marktlage von außen natürlich auch sehr, sehr schwierig gerade ist. Jetzt haben wir das Thema Growth Mindset. Bevor wir da darauf eingehen, wie uns das helfen kann, auch aus so einer Lage rauszukommen und aus diesem ein Drittel vielleicht mal 100% zu machen, erstmal in deinen Worten, was ist denn das Growth Mindset? Erklär das doch nochmal unseren ZuhörerInnen.
Also ich definiere es immer so, das ist die Erkenntnis darüber, oder fast wie so ein Zustand, sage ich immer, der Zustand, in dem ich erkannt habe, ich kann und muss durch Herausforderungen lernen. Ich muss also mich verändern. Ich muss raus aus meinem, wie man so sagt, meiner Safe Zone, meiner Box, wie auch immer, das, in dem ich mich richtig wohlfühle, und muss ein Stück über diesen Tellerrand gucken. Und da sind so zwei Gefühle, die daraus entstehen können. Auf der einen Seite ist es natürlich so eine Neugier, die ist total gut. Ja, die sollten wir auch unbedingt fördern, auch als Organisation Neugier von Menschen fördern. Aber es ist auch eine Gefahr. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, da ist alles dran gut. Weil da ist natürlich immer die Gefahr der Frustration. Manchmal klappt das ja auch nicht. Eine Herausforderung ist ja nur eine Herausforderung, wenn das Risiko besteht, dass ich vielleicht auch dran scheitere. Aber tatsächlich so vielleicht wirklich zurück, ganz runtergekocht im Alltag. Eine Person hat ein Growth Mindset, wenn sie sagen, ach komm, ich probiere es halt mal. Was kann schon schief gehen?
Einfachste Form der Definition. Dann lass uns mal da hinkommen, wie das Organisationen hinbekommen. Jetzt könnte ich ja als schlechter Manager auch hingehen und sagen, hey Leute, das ist das Growth Mindset, wir müssen mal mehr wagen, wir müssen mal mehr versuchen. Macht doch einfach mal. Das wird ja nicht funktionieren. Beziehungsweise, kleiner Spoiler, es funktioniert definitiv nicht. Wie kann man das Thema denn angehen? Jetzt leitest du ja auch sehr viele Innovationsprojekte, wo man dieses Mindset ja sehr, sehr stark braucht, einfach mal Dinge auch auszuprobieren, weil sonst würde das gar nicht funktionieren. Erzähl mal so ein bisschen, wie ich das in die Köpfe der Leute reinbekomme und auch in die Organisation. Womit kann ich starten? Ist erstmal Aufklärungsarbeit?
Ich glaube, eher Aufklärungsarbeit, aber auch so eine Erkenntnis. Ich habe schon gesagt, Growth Mindset ist ein Zustand. Ich sehe mindestens noch zwei weitere. Das eine Tatsächlich das Gegenteil, Fixed Mindset. Ne? Ich habe Angst vor Fehlern, ich will das nicht machen, das machen wir schon immer so. Der Verbrennermotor hat uns schon einmal zur Weltspitze getragen, jetzt wird er für immer so weitermachen. Das ist so eine Unsicherheit, aber natürlich auch ein Riesendruck, weil ich mache nichts und erwarte aber, dass was passiert. Da wäre das Beispiel, ich kann das halt nicht, oder das machen wir schon immer so. Ne? Das ist dieses Fixed Mindset. Aber es gibt für mich noch einen dritten und den finde ich total spannend und deswegen nenne ich die Dinger immer Zustände und das ist dieser Flow State. Dieser Flow State ist, das kennt auch jeder oder jede, du bist einfach mittendrin, du vergisst die Zeit, du hast vollen Fokus, dir macht das Spaß, du hast viel, richtig viel Energie und es läuft einfach, es float einfach. Und du bist total versunken da drin. Also das Beispiel dafür ist, wie ist schon Mittag? Ich habe die Zeit vergessen. Und das sind für mich so drei Zustände, die es auch immer gibt, in jeder Person, in jedem Team, in jeder Organisation. Aber wenn ich das als Person, als Team, als Organisation erkenne, kann ich ja versuchen, die Positiven zu fördern. Es funktioniert nicht, alle Menschen andauernd in so einem Flow-Zustand zu halten. Aber wenn ich weiß, dass da im Prinzip vier Gründe oder gibt, wie ich in so einen Flow-Zustand komme, kann ich versuchen, sie zu facilitieren. Die vier sind auf der einen Seite Freiheit. Ich muss die Freiheit haben, Sachen so zu machen, wie ich das will. Es gibt vielleicht schon Best Practice in meiner Organisation, aber die funktioniert vielleicht nicht für mich. Ich brauche die Freiheit. Ich muss das so machen, wie es für mich passt. Ich brauche Fokus. Management ruft mich nicht an, Kollegin ruft mich nicht an. Es kommen nicht sieben Sachen reingeflogen über Teams, über Slack, über was auch immer, E-Mail und wegen mir sogar übers Telefon. Ich habe Fokus, ich habe Zeit, mich darauf zu konzentrieren. Feedback ist total wichtig, ne? Das ist das dritte F, Feedback. Ich sehe, wie ich mich weiterentwickle. Ich arbeite nicht ins Blaue hinaus, also ich kriege direkt Feedback und kann darauf weiterarbeiten. Und das letzte ist eigentlich mein Lieblings-F dabei, habe ich eben da schon mal kurz angesprochen, funktioniert auf Englisch ein bisschen besser, 4%. Am besten kommt man in diesen Flow-Zustand, wenn die gegebene Aufgabe ziemlich genau 4% über meinem aktuellen Können liegt. Das ist wirklich, viele Studien haben daran rumgeforscht, das sind diese magischen 4%. Irgendwie kam es dann zu 4 Fs, hat ja gut gepasst. Aber es muss halt so ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone liegen. 4% oben drüber. Und wenn ich immer daran kratze, dann komme ich halt total gut in diesen Flow-State. Als Manager kann ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich genau diesen Zustand facilitieren, ermöglichen. Kann ich mir Prozesse überlegen, in denen ich das zumindest möglich mache, dass das passiert. Natürlich muss ich immer wissen, es gibt auch immer wieder diesen Fixed Mindset und wie kriege ich die Leute da raus, damit sie immer oder hauptsächlich zumindest in diesem Growth Mindset sind. Okay, so ist es. Ich muss dann aber auch mit dem Frust, ich muss auch mit der Niederlage umgehen können. Gerade in Innovationen, Projekten ist das total wichtig, Sachen auszuprobieren. Und ausprobieren heißt auch, sich wirklich ab und zu mal zu zeigen, dass die Idee auf dem Papier gut war.
Das ist eine schöne Beschreibung vom Flow. Ich habe das ja mal anders beschrieben. Ich habe es immer gesagt, dass es da eigentlich nur der Zustand auf zwei Achsen ist, zwischen dem letzten Status von dir, also sozusagen dem Skill, den ich brauche, also den Skill, den ich brauche, versus der Herausforderung, die ich habe. Und der Skill muss immer sozusagen leicht dieser Herausforderung hinterherlaufen, wie du es auch gesagt hast, so 4%. Genau. Und wenn ich da sozusagen immer so diese Waage halte, wenn ich hier mein Diagramm habe und ich laufe sozusagen immer langsam hinterher, dann habe ich sozusagen immer herausfordernde Tätigkeiten und ich schaffe es sozusagen jedes Mal, meinen Skill auch daran anzupassen, zu verbessern. Das ist dann, versteckt sich dann eher an den ersten drei Fs, die du hattest, dass ich halt gucke, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich Feedback einsammeln, wie kann ich an mir persönlich arbeiten, um dann eben dieses Skillset auch aufzubauen, um diesen Fähigkeiten, die ich brauche, hinterherzulaufen. Jetzt hast du von 4% gesprochen. Jetzt hast du aber vorhin mal das Beispiel mit dem Prompting gebracht von vor 3 Jahren. Das ist jetzt, wenn das jetzt plötzlich aufkommt, nicht so ein 4%-Ding. Das ist jetzt nicht 4% über meinem Skillset. Wie schaffe ich es denn als Organisation, Dinge so runterzubrechen oder so zu clustern, dass ich immer an dieser 4%-Marke bin und nicht plötzlich merke, da bin ich eher so bei 80, 120, 180% vorbeigeschraubt, sondern dass ich das auch greifen kann.
Ich glaube, wichtig ist, eine gute Grundlage zu schaffen als Organisation. Wenn ich mir jetzt den Hut aufsetze und ich gucke aus Organisationssicht da drauf, brauche ich echt eine gute Grundlage. Wir nennen das Lernkultur. Das ist Teil von deiner Unternehmenskultur, aber natürlich, wie lernt meine Organisation? Und da habe ich so drei Beobachtungen gemacht. Und die kommen wirklich aus all diesen unterschiedlichen. Und neben den Firmen, die ich vorhin, oder Organisationen, die ich erwähnt habe, da waren aber auch einfach Mobilfunkhersteller dabei. Also das ist wirklich so, die Palette ist sehr groß. Oder Fitnessstudio-Betreiber. Also ich kann wirklich ganz unterschiedliche Geschichten erzählen. Aber eine Sache oder drei Sachen, finde ich, habe ich beobachtet, sind immer gleich bei den Organisationen, die eine erfolgreiche Lernkultur etablieren konnten. Und das ist auf der einen Seite, sagen wir es so oft, aber psychologische Sicherheit. Wie ich gesagt habe, diese Neugierde und dieser Drang, mich weiterzuentwickeln, muss gewertschätzt werden. Ich muss sagen, das ist richtig gut, dass du das machst, das ist cool. Und vielleicht auch die Leute mal dahin stupsen. Was interessiert dich eigentlich? Was würdest du noch gerne machen? Auch außerhalb, und das ist auch total wichtig, deine Rollenbeschreibung. Weil wenn man mich jetzt einfach als jemand sieht, der Innovationsprojekte leitet, bei uns intern nennt sich das Business Owner, darunter wäre jetzt diese ganze didaktische Erfahrung nicht verbucht. Ne? Also was ist noch da drin? Und deswegen ist es total wichtig, diese psychologische Sicherheit zu geben, was steckt noch in dir drin und hast du Lust, das rauszuholen. Dann das Zweite, super wichtig, Management, und da umso mehr on top, desto besser, muss mit einem richtig guten Beispiel vorangehen. Also gerade wenn wir über Kultur reden, da wird oft das auch so ausgelagert an die Personal- oder Organisationsentwicklung oder HR. Streckenweise nennen sich People and Culture statt HR. Aber was wir auch wissen, Kultur muss einen Ursprung haben und muss angestoßen werden. Und die kommt natürlich durch die Führung, durch das Leadership. Diese Entscheidung treffen wir, diese Ziele werden uns gesetzt. So wollen wir da hinkommen. Genau dazwischen entsteht ja diese Kultur. Aber wir brauchen diese Ankerpunkte. Aber was meine ich damit, mit gutem Beispiel vorangehen? Ich muss natürlich wahrnehmen, dass mein Management das auch macht, nicht nur erzählt, sondern lebt. Es hilft tatsächlich, wenn man auch als Führungskraft Lücken preisgibt und sagt, hier habe ich Lücken. Das habe ich dagegen gemacht. Ich habe Folgendes gelernt, wollte daran teilhaben. Und vor allem auch die Erkenntnis, dass man ja nicht alles kann, sondern sich die Expertinnen ja in die Organisation holt, um ihre Expertinnen-Jobs zu machen. Und last but not least, da waren wir am Anfang auch schon mal, sind die Rahmenbedingungen, gerade in Deutschland. Betriebsräte, Gewerkschaften, Management. Euer Job ist es, gute und damit meine ich flexible Lösungen für die Mitarbeitenden zu finden. Und das muss auch als Job begriffen werden. Ne? Das ist unser Job, Lösungen zu bieten und nicht unser Job ist es, alles festzuhalten.
Erstmal alles verbieten, so Firewall. Erstmal alles zu und dann gucken, wo ich so einen Zentimeter durchlasse.
Genau. Lösungsorientiert. Was ist eigentlich das Problem und wie können wir das lösen und nicht, wie halte ich alles fest, bevor irgendwas passieren könnte. Also das sind die drei wichtigen Sachen. Psychologische Sicherheit, Management als wirklich gutes Beispiel voran und die Rahmenbedingungen. Aber vielleicht nochmal zu dem Beispiel, was du gesagt hast. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, dass Prompting so voll außerhalb ist, weil für mich ist diese KI, ich nenne es mal Disruption, total spannend, weil hier dreht sich ja einiges gerade auf den Kopf. Und zwar, bis vor 3 Jahren war künstliche Intelligenz ein hochtechnologisches Thema. Um da mitreden zu können, musste ich technologisch gut ausgebildet sein und ich musste wahrscheinlich sogar philosophisch gut ausgebildet sein. Aber mittlerweile, um sie wirklich bedienen und nutzen zu können, sind die technologischen Fähigkeiten und Skills gar nicht mehr so wichtig. Richtig spannend wird es ja eigentlich bei den dann doch urmenschlichen Skills. Kommunikation, aber sogar Empathie ist plötzlich wichtig. Aber auch kritisches Denken, analytisches Denken, das Analysieren, was ich da rauskriege, ist es wirklich richtig oder klingt es nur gut? Ne? Oder sieht es nur gut aus? Das sind dann ja so Skills, die jede Person in sich hat. Bei manchen ist es halt auf dem Level mehr als 4%, da hast du wahrscheinlich recht. Aber eigentlich klar und gut zu kommunizieren ist natürlich so, wenn ich will, eine der Superkräfte, die Menschen haben. Ne? Und dann natürlich genau sich da drauf, aber dann halt in so einer neuen Spur. Wie mache ich das in dieser Mensch-Maschine-Interaktion? Statt in der Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Und das finde ich schon relativ spannend, das aber auch zu erkennen und zu sagen, ah krass, wir müssen eigentlich in das investieren.
Jetzt ist das Thema, du hast den zweiten Punkt, dieses Führungsteam genannt. Jetzt ist, wenn man jetzt mal so ein paar Statistiken sich anguckt oder was sind gerade Trendthemen oder mit was sollte sich das Führungsteam gerade beschäftigen, da taucht jetzt weder das Wort Lernkultur noch das Thema Growth-Mindset unter den Top 5, teilweise noch nicht mal in den Top 10 der Punkte auf. Das ist natürlich ein Problem. Ist es zu unsexy? Ist das Thema Lernkultur zu einfach ausgedrückt? Und du hast jetzt eben auch schon People and Culture gesagt. Ich merke das auch, dass viele dann sagen, hey, ich bin das People and Culture Team. aber eigentlich ist es nur das People-Team und das Thema Culture wird so vorsichtig vorangetrieben. Ich merke in vielen Organisationen, dass es noch so ein bisschen ein Stigma hat. Ja, wir müssen das machen und ja, wir müssen ein bisschen an der Kultur arbeiten und ja, klar, Lernkultur, Feedbackkultur, das haben wir hier alles. Aber so richtig strukturell will man es jetzt auch nicht angehen. Und wenn man jetzt mal irgendwie so die Top 3 Führungsthemen aufschreibt, dann würde, glaube ich, kaum ein Führungsteam auf die Idee kommen, Lernkultur unter den ersten dreien als Agendapunkt, womit man sich die nächsten 3 Monate mal beschäftigen sollte, irgendwie aufzuschreiben. Sondern da würden immer andere Themen meistens. Das würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Wenn ihr das nicht macht, herzlichen Glückwunsch, dann schreibt mir sehr gerne mal. Dann tut mir das leid, dass ich das gerade so hart formuliert habe. Aber ich würde es jetzt trotzdem einfach mal unterstellen, dass das seltenst der Fall ist, dass es unter den ersten 3 Agendapunkten und irgendwelchen strategischen Themen verankert ist. Vielleicht nochmal die Frage, wie ich da reinkomme jetzt. Jetzt machen wir mal das Szenario, du kommst von außen als Berater in so eine Organisation rein und du merkst, da ist gar nichts. Das steht auf Punkt 28 in der Agenda. Wie kriege ich denn das weiter nach vorne? Welche Argumente muss ich denn bringen? Gerade wenn ich jetzt vielleicht so ein als einzelner Mitarbeiter, Mitarbeiterin bin und sage so, hey, ich habe den Podcast gerade gehört, ich habe erkannt, das scheint ja wichtig zu sein. Was muss ich denn jetzt machen, damit ich mein Führungsteam überzeuge?
Also, ich glaube, da gäbe es 2 Strategien. Die eine wäre, mir geht es jetzt erstmal um mich als Mitarbeiterin und ich möchte mich weiterentwickeln. Und dann habe ich eigentlich schon ein klares Ziel. Ich glaube, da können wir individuell eine relativ gute Taktik entwickeln, wie das funktioniert. Kommt dann aber auf mich als Person, auf das Unternehmen an. Aber was bei dir, glaube ich, mitschwingt, gerade wenn du sagst, was sind die wichtigsten Führungsthemen? Und da ist tatsächlich, möchte ich fast behaupten, so ein Wunderpunkt der Weiterbildungsindustrie, Branche. Vielleicht hast du tatsächlich den Finger gefunden und in diese Wunde gelegt. Und das ist natürlich klar, als typische Führungskraft bin ich ja betriebswirtschaftlich hauptsächlich getrieben. Und da gucke ich auf meinen Return on Invest. Und tatsächlich versucht man immer wieder, diesen Return on Learning zu errechnen oder zu zeigen und zu sagen, guck mal, das ist total wichtig. Aber fairerweise wird es selten genauso erkannt. Weil es ja auch streckenweise dann schwerer, zu errechnen oder zu tracken ist. Ne? Wenn ich so, Cost of Customer Acquisition ist relativ leicht. Wie viel habe ich reingesteckt, um diesen einen Kunden zu gewinnen? Und war es das wert? Ne? Also, und dann kann ich gucken, wie ich da, also das ist relativ leicht zu, weil es so harte Zahlen sind. Deswegen ist der Trick, wenn ich wirklich in den Gesprächen, die ich führe mit Führungskräften in großen Organisationen, die da ein Fragezeichen haben oder in eine ähnliche Richtung gehen, ist tatsächlich klar machen, es gibt ganz, ganz klare KPIs, die man sich zur Hand nehmen kann und an denen man wirklich messen kann, ob es das wert ist für mein Unternehmen. Und ich bediene mich dann gerne an etablierten und großen Studien, die Sachen rausgefunden haben. Und dann versuche ich sie zu übersetzen in, was bedeutet das für dich als Unternehmen? Da gibt es zum Beispiel, es gibt so eine PMI-Studie und ganz grob runtergebrochen haben die gesagt, gerade in Projekten oder Innovationsprojekten oder neuen Projekten liegt der durchschnittliche Projekterfolg bei einem niedrigen Kompetenzniveau, also wenn die Leute nicht dafür gut ausgebildet sind, bei ungefähr 35% und der durchschnittliche Projekterfolg bei einem hohen, also bei einem hochkompetenten Team, Leute, die sich da richtig gut mit auskennen, bei 76%. Und das kann man tatsächlich relativ gut runterrechnen. Wenn ich sage, euer Unternehmen führt im Jahr, sagen wir, 100 Projekte durch und so ein durchschnittliches Projektbudget sind 100.000 Euro. Das heißt, ihr investiert im Jahr 10 Millionen Euro in eure Innovationsprojekte. Und in der ersten Variante, ohne diese Kompetenzsicherung, ohne dass ich mich drum gekümmert habe, werden 35% also 35 Projekte erfolgreich sein. Das heißt, du hast einen wirtschaftlichen Verlust von 6,5 Millionen. Sind diese 35 Projekte mehr wert? Kannst dir das wert sein? Kannst sagen, es läuft ja. Ne? Dann ist mir vielleicht der Invest nicht wert. Gehe ich aber in der Variante B und sage, hier, ich sichere dieses Kompetenzniveau, ich sorge dafür, dass die Projekte richtig gestafft sind und gebe den Leuten in den Projekten die Möglichkeit zu wachsen, gehe ich hoch auf die 76%, habe also 76 erfolgreiche Projekte und mein wirtschaftlicher Verlust, ich gehe ja gar nicht auf den Erfolg, sind dann nur 2,5 Millionen Euro. Dann lege ich also 6,5 Millionen Euro neben 2,4 Millionen Euro. Und alles, was ich geschraubt habe, ist im Prinzip Skills über deine Lernkultur. Und so versuche ich, da gibt es natürlich total viele Beispiele, aber das finde ich immer am besten. Das geht relativ leicht runter zu rechnen. Da kann man natürlich auch sagen, okay, das trifft für uns aber nicht zu. Aber ehrlich gesagt, aus dieser Box kann man noch relativ viele weitere KPIs definieren. Und dann kann man sich das suchen, was wirklich für das Unternehmen nebenpasst. Und wie du schon sagst, hast du auch gesagt ganz am Anfang, die richtig großen Player, die etablieren das sogar in ihre Strategie und sagen Growth Mindset, ne, Microsoft sagt es, ist für uns ausschlaggebend.
Werbung. Stell dir einen digitalen Raum vor, in dem Ideen nicht nur entstehen, sondern direkt zu greifbaren Ergebnissen werden. Genau das kann Miro als Workspace für Innovation. Mit zahlreichen Templates, interaktiven Elementen, KI-Funktionen und über 160 Integrationen wie etwa Jira beschleunigt Miro Meetings, Workshops und ganze Projekte. So wird aus Zusammenarbeit echter Fortschritt. Neugierig geworden, wie Miro auch eure Zusammenarbeit auf ein neues Level bringen kann? Dann klick einfach auf den Link in der Folgenbeschreibung und buch dir einen unverbindlichen Termin mit unserem Miro-Experten Stavros. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ja, jetzt lass uns mal auf die andere Seite stellen. Also jetzt habe ich erkannt, dass das wichtig ist. Wie kriege ich es denn jetzt von oben nach unten, also vom Führungsteam in jede einzelne Person dann auch rein, danach zu handeln? Wir hatten jetzt schon so ein paar Punkte auch angesprochen, so Thema, ich brauche eine psychologische Sicherheit, ich brauche natürlich ein sehr starkes Vorleben vom Führungsteam. Aber das alleine macht es ja jetzt auch nicht aus. Das habe ich vielleicht auch schon. Ich habe vielleicht eine gute psychologische Sicherheit. Ich habe vielleicht auch schon eine gute Feedback-Kultur. Ich habe vielleicht auch eine gute Fehlerkultur und habe das alles vielleicht auch schon. Aber das Thema Lernkultur und Growth-Mindset ist noch nicht so vorhanden. Dinge auszuprobieren. Jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, hey Leute, probiert einfach mal mehr aus. Aber das alleine reicht ja auch nicht aus. Da gab es noch viele Faktoren, ne, mit Thema Autonomie. Wie viele Dinge kann ich ausprobieren? Aber lass uns das nochmal so ein bisschen strukturell aufgreifen. Was kann ich denn vom Führungsteam tun, damit sich das weiter etabliert?
Ja, das Erste ist eigentlich das, was du schon gesagt hast. Wenn ich das erkannt habe und machen will, das ist der erste Schritt getan. Vielleicht sogar 50%. Aber du bist dann immer noch nicht da. Weil, wie du sagst, es reicht nicht zu sagen, wir haben das erkannt, mach das mal. Das funktioniert leider nicht. Und zum Glück nicht.
Ja, das wäre einfach vom Verändern.
Ja, das wäre einfach und das würde auch keinen Spaß machen, irgendwie für keinen, glaube ich. Ich glaube, genau dann kommt meine Organisation zum Spiel. Also genau dann ist meine Personalentwicklung, meine Organisationsentwicklung, meine People and Culture-Leute total wichtig. Das heißt, ich nehme das ernst und das bedeutet, ich führe das in mein Unternehmen ein. Das ist nur nicht eine E-Mail, die ich schicke, so ist es, sondern ich muss mir natürlich überlegen, wie kann ich das wirklich etablieren. Und am Ende wollen wir ja wirklich, naja, so Habits, ne? Also habitualisieren, dass die Leute gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern das ist ein Teil ihres Alltags. Also das wäre ja so ein Idealzustand, ne? Diese ständige Weiterentwicklung ist ein Teil meines Alltags. Ich muss gar nicht mehr losgehen und mir irgendwas suchen, sondern mir wird irgendwas gegeben. Das heißt, auf der einen Seite muss ich wirklich mir einen Plan machen und einen Rollout-Plan machen. Und das ist wie bei allen anderen Sachen auch. Ob ich jetzt ein neues Tool einführen will, ob ich jetzt neues Geschäftsmodell einführen will, das muss ich ernst nehmen. Ich muss dann auch die Zeit und die Ressourcen in die Hand nehmen und sagen, das ziehen wir jetzt durch und das kriegen wir rein in die Firma. Also von wirklich gemeinsam dran arbeiten. Das ist auch nicht runter zu priorisieren. Wenn ich das ernst nehmen will, muss ich viel drüber sprechen, muss drüber kommunizieren und es den Leuten leicht machen. Mit leicht kommt eigentlich der nächste Punkt. So komme ich also leicht hin, aber wie bleibe ich leicht da? Du hast viele Sachen aufgezählt, die in erfolgreichen Unternehmen schon da sein. Ein anderer wichtiger Punkt ist der Grad der Digitalisierung. Also es kommt natürlich darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Aber bei Unternehmen ab, sage ich mal, 300 plus, 500 plus, 1000 plus, ist es absolut unerlässlich, auch hier nach cleveren Lösungen zu suchen, die wirklich funktionieren für jede und jeden im Unternehmen. Egal, ob ich jetzt Blue-Collar bin und irgendwie an großen Maschinen arbeite oder halt White-Collar und bin in Tag ein, Tag aus im Büro. Ob das Büro jetzt im Bürogebäude ist oder bei mir zu Hause, das ist egal. Das heißt, was sind wirklich die Lösungen, die auch auf meine Organisation passen, die richtigen aussuchen und finden. Und für mich ist immer diese Leichtigkeit total wichtig. Macht es den Leuten leicht. Findet einen Eingang. Es gibt natürlich, das will ich auch gar nicht schmälern, es gibt ja noch ganz andere Weiterbildungen, diese typischen Compliance-Trainings, ne, das musst du machen und gerade als Unternehmen und so musst du abgesichert sein. Da geht es ja gar nicht darum, dass die Menschen viel über Compliance lernen, da geht es um diesen Haken.
das Unternehmen den Haken bekommt, wir haben dich weitergebildet. Das ist aber auch total fair, das ist halt so. Es ist auch ein großer Markt, aber macht es den Leuten doch trotzdem leicht. Es ist ein Weg, da reinzukommen, eine Plattform, ein Link, ein Klick, was auch immer es ist, macht es dir möglich leicht, an alles dran zu kommen, was sie wirklich brauchen.
Wie komme ich denn so aus diesem Zahlengetriebenen daraus? Du hast gerade das mit dem Compliance gesagt und da kam mir gerade dieses Bild, was ich auch häufig bei Kunden erlebe, gerade bei größeren Organisationen, dass man, gerade wenn es dann auch aus People herausgesteuert wird, dass man dann trotzdem sich so ein bisschen ans Management andockt, wenn die vor allem sehr zahlenorientiert sind, versucht man das Business auch sehr zahlenorientiert zu treiben. Und dann wird das manchmal sehr ins Exzessive getrieben. Ich übertreibe es jetzt mal auch ein bisschen, obwohl das auch reale Beispiele sind. Aber dann wird dann halt jeder Person eine Rolle zugewiesen mit einer ganz klaren Aufgabenbeschreibung, einem ganz klaren Skillset. Und dahinter stehen dann auch ganz klare Schulungen, die dann nach einem Jahr, drei Jahre, fünf Jahre auch gemacht werden müssen oder Skills, die nachgewiesen werden müssen. Dann führt man dann häufig auch so Skillsysteme, Schulungssysteme ein. Und was erstmal per se recht positiv sein kann. Aber wenn man das jetzt zu weit treibt und sagt so, okay, ich will nachweisen, dass ein Projektleiter, Projektleiterin nach drei Jahren folgende Skills hat, was mache ich? Ich hole mir halt eine Plattform, wo ich nachweisen kann, dass die Leute halt Videos, Weiterbildungen gemacht haben, gibt feste Budgets auf diese Sachen drauf und kann dann nachher als ausführendes Team sagen, ja, der Projektleiter hatte ja aber die Schulung da gemacht, der musste das Skill doch haben. Was kann ich jetzt dafür hier im People in Culture, dass die Projekte gerade alle schlecht laufen zum Beispiel? Ne? Ich habe ja meinen besten Job getan jetzt gerade an der Stelle. Also jetzt ein bisschen überspitzt, wie gesagt, aber auch nicht so weit weg von der Realität teilweise, dass viele versuchen, das so sehr zu standardisieren. Da bin ich jetzt nicht so wirklich in diesem Growth-Mindset drin und auch nicht so wirklich an der Stelle, dass ich die Dinge tue, die mir wirklich helfen. Wie siehst du das? Kommt das öfters vor? Biegen da Organisationen auch mal falsch ab und übertreiben es?
Total. Also du triffst da tatsächlich den nächsten Punkt. Und für mich ist es diese Fixierung auf Rollen. Wie du sagst, Produktmanager, das ist ein Produktmanager. Und so definieren wir einen Produktmanager. Und ein Produktmanager muss das können. Und deswegen bei uns haben die dann alle diese,
ja, die eine gesagt, Zertifizierung.
Diese Ausbildung. Ne? Also, und dann bist du ein Produktmanager bei uns. Ich bin davon überzeugt, dass diese Fixierung darauf in dieser dynamischen Welt, die wir vorhin beschrieben haben, unzureichend, wenn nicht sogar fast fahrlässig ist. Weil und gerade bei so, ich finde, Produktmanager finde ich gut, die gibt es, glaube ich, in fast jedem, oder noch, man könnte es sogar noch simpler machen, Teamlead. Teamlead gibt es vielleicht in fast jedem Unternehmen, ab einer bestimmten Größe. Und wenn ich aber einfach nur sage, du bist Teamlead, dann ist es wie so eine das ist die berühmte schwarze Box. Das ist, wie soll ich denn diese Box anpassen, wenn ich sie anpassen will? Wie flexibel ist so eine Box? Ist total abstrakt, ne? Und es gibt so unterschiedlichste Teams, die ich führen kann. Und wenn ich einfach nur eine Box drauf schmeiße, ist es relativ schwierig. Ich kann das natürlich sagen, jetzt gucke ich mir die Skills an innerhalb dieser Box. Und das ist ja schon mal ein erster Schritt. Sage, das muss ich irgendwie aufschneiden. Und dann gibt es da die Aufgaben, die Soft Skills, da gibt es vielleicht Hard Skills. Und gucke ich es mir weiter an. In den Soft Skills ist Kommunikation und Problemlösefähigkeit, so Sachen, Kreativität. Und so kann ich das hier immer weiter aufteilen. Und dann hätte ich zumindest einen sezierten Blick auf diesen Teamlead. Aber auch erstmal nur auf die Skills. Und das reicht mir immer noch nicht. Weil eigentlich sollten wir auf die wirklichen Herausforderungen gucken. Was sind denn die Tasks, die Aufgaben, die diese Person, dieser Teamlead ausführen muss? Ist das ein interdisziplinäres Team? Oder ist es ein Expertenteam, die genau eine Sache machen? Ist die Chance auf Troubleshooting hoch? Muss ich da irgendwie ein Skillset haben, dass ich das machen kann? Habe ich eine Businessverantwortung? Muss ich Businessplanung betreiben? Muss ich vielleicht in meinem Fall Innovation Workshops leiten können? Auch mit Leuten, die das nicht gewohnt sind. Und so setze ich diese Skills wieder zusammen in neue Shapes, nicht mehr in diese schwarze Box, die, naja, die Aufgaben erledigen oder lösen können. Und dann gibt es natürlich auch das Individuelle dabei. Da sind Sachen vielleicht bei mir drin, die sind redundant oder alt, überholt. Ist ja cool, wenn ich sage, ich mache seit 20 Jahren E-Learning, aber ich sage dir, auch im deutschen Markt, der nicht so schnell ist, sind da so ein paar Sachen dabei, die vielleicht überholt sind. Oder vielleicht irrelevant, die brauche ich gar nicht in dieser Rolle. Und dann gibt es vielleicht ganz neue Sachen, wie zum Beispiel, wie mache ich das denn mit KI, die neu und relevant sind, die kommen einfach dazu. Das heißt, der Trick ist, wie kriege ich aus dem Individuum die Sachen raus, die ich nicht mehr brauche oder
ändere die, raus kriegst du sie ja nie. Wie ich ändere ich sie, verbessere sie und steck sie wieder rein? Und wie kann ich auch neue Sachen draufpropfen, mit denen ich vielleicht nicht gerechnet habe, als ich diese Teamlead-Rolle definiert habe? Deswegen ist mir viel zu kurz gesprungen, zu sagen, das sind die Rollen. Also das sind die Rollen und so definieren wir die. Und dann freut man sich, jetzt habe ich die Excel ausgefüllt und kann auch gucken, wer das gemacht hat. Ich muss mindestens auch über die Skills wirklich nachdenken, welche Fähigkeiten liegen in der Rolle. Und dann muss ich drüber nachdenken, was sind eigentlich die Aufgaben. Und da finde ich Teamlead, freue ich mich, dass ich darauf Teamlead gekommen bin und nicht nur Produktmanager, weil es gibt so viele unterschiedliche Teams, selbst in einer Organisation. Und da kann man gar nicht die gleiche Person drauf schmeißen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, also diesen Dreisprung sich immer anzugucken.
Ja, wenn dann noch das Thema Autonomie und Freiheit ein bisschen dazukommt, dass man die Leute dazu bringt, auch selber darüber nachzudenken, dann hat man, glaube ich, schon sehr, sehr viel in diese Richtung gewonnen, wenn das nicht nur extern durch ein anderes Team vorgegeben wird, die sich diese Gedanken machen, sondern wenn die Person sich selbst eigentlich diese Gedanken macht und dann eher unterstützend durch das andere Team zu diesen Skills kommen kann, indem dann vielleicht auch mal bei der Haufe Academy eine Schulung gebucht werden kann oder indem ich vielleicht Freiheiten bekomme, ein Lernplan aufgestellt wird, vielleicht an der Arbeitszeit was gemacht wird, weil ich vielleicht irgendeinen Skill brauche über einen längeren Zeitraum, der mir zu erarbeiten ist und ich dann vielleicht sage, okay, ich mache vielleicht so ein 80-20-Modell. Einen Tag die Woche arbeite ich bewusst jeden Tag 2 Stunden am Aufbau dieses Skills zum Beispiel und schaue, dass es dann im Einklang mit meiner Arbeitszeit, mit den Teams, mit meiner Verantwortung und so weiter auch einhergeht. Und da ist, glaube ich, das, woran die Organisationen dann arbeiten müssen. Das ist meiner Meinung nach auch die Hauptaufgabe vom People and Culture Team oder People Development Team, das ja heute auch gerne dann eher verantwortlich dafür ist, dass diese Freiräume geschaffen werden und die Leute an diesen Themen auch arbeiten können und sich auch weiterentwickeln können.
Mhm. Ist auch so eine schöne Frage, die sich immer wieder stellt, diese da kann man auch so ein bisschen dran sehen, wie weit die Lernkultur in einem Unternehmen ist. Wird uns öfter mal gestellt, sollten wir Lernzeit eigentlich als Arbeitszeit rechnen oder nicht?
Ja,
das finde ich eine super spannende Frage. Bis jetzt habe ich immer gesagt, natürlich ist Lernzeit Arbeitszeit, weil du investierst ja in diese Leute. Genauso wie du das gesagt hast, hier, das macht Sinn. Du musst 2 Stunden in der Woche, mindestens 2 Stunden in der Woche dich damit beschäftigen, ne? Wenn wir diesen Sinn erkannt haben oder wie auch immer auf diese Fortbildung gehen oder wir haben andere Sachen, die jeden Tag 10 Minuten dir es ermöglichen zu wachsen. Aber gerade weil ich so in diesen digitalen Geschäftsmodellen unterwegs bin, da ist eine Sache ganz anders als bei den Seminarkolleginnen bei uns bei der Haufe Akademie. Wir können natürlich ziemlich ausführlich tracken, wann Leute lernen. Und dann ergibt sich für mich immer so ein neues Bild. Gerade in diesen, wenn wir diese Unterhaltung mit Kundinnen hatten, die uns irgendwann mal, wir haben uns über Lernzeit und Arbeitszeit unterhalten, dann so einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr später tauchen wir, also wir tauchen regelmäßig dann in die Daten ein sozusagen, die wir erheben können. Aber wenn wir wieder auf dieses Thema Lernzeit und Arbeitszeit kommen, dann es gibt halt immer so ganz spannende Sachen. Also dann, dass man sagen kann, hey, es gibt 5% in deinem Unternehmen, die lernen halt sonntags morgens um 6. Ich weiß nicht warum. Ich weiß auch nicht, wer es ist, ne? Guck auf die Regularien, aber die gibt es. Du musst es mir jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob das was das ist, aber die sind einfach da, ne? Und das, weil man denkt immer, ja, vor der Arbeit oder während der Mittagszeit, ja, das stimmt auch, da gibt es auch immer diese typischen Ausschläge, aber es gibt auch so ein paar, die nicht so leicht zu erklären sind. Ne? Wenn du sagst, ey, du hast einfach 12 Menschen im Unternehmen, jeden Dienstag abends um 10:30, ich weiß es nicht. Ne?
Ja, vielleicht die Kinder im Bett, Partner, genau. Partnerin im Bett und dann.
Was auch immer, oder wie wir ganz am Anfang gesagt haben, da passt es einfach für die. Was die Gründe sind, ist ja eigentlich auch egal. Aber in dem Moment passt es einfach. Und dann ist es doch cool. Und das meinte ich auch mit dieser Leichtigkeit. Ne? Also die macht es den Leuten auch leicht. Wenn das der Fleck ist, den sie haben an ihrem Tag, in ihrer Woche, wo sie sagen, hier kann ich mich drauf konzentrieren, hier habe ich eine Chance, in diesen Flow zu kommen. Let's go.
Ja, das ist eigentlich ein super schönes Beispiel. Also Sonntagmorgens um 6 Uhr, das ist keine Zeit, wenn man mit Leuten spricht, ob sie da gerne arbeiten wollen, aber sie wollen sich weiterbilden und das ist ein schönes Signal und 5% ist jetzt auch nicht gerade wenig und das zeigt auch, dass die Leute Bock darauf haben, dass die Leute sich verändern wollen, dass die Leute was lernen wollen und das hat dann nichts mit einer gewissen Arbeitszeit von 9-to-5 irgendwie zu tun, sondern die Arbeitszeit ist vielleicht auch gar nicht mehr 9-to-5. Also vielleicht arbeiten die Leute auch allgemein sonntags immer irgendwie 2 Stunden morgens, weil sie nicht montagabends das Kind zum Fußballtraining bringen und deswegen die Zeit irgendwann nochmal nachholen müssen. Und sonntags schläft das Kind halt vielleicht aus und dann kann man es irgendwie nachholen oder so. Sondern das heißt, da ist ja auch eine Bereitschaft da, auch in der Freizeit Zeit zu investieren, sonntags vielleicht nicht auszuschlafen etc. Und das beweist ja auch, dass die Leute auf jeden Fall Lust darauf haben und dass man diesen Drive auf jeden Fall mitnehmen sollte. Zum Thema Drive mitnehmen ein Abschlussthema noch. Erzähl doch mal ein bisschen was von deinem Team. Jetzt habt ihr mit tagtäglich mit Innovationen zu tun. Erzähl mal so ein bisschen so aus eurem Alltag. Was macht ihr? Was habt ihr so für Rituale? Wie schafft ihr es, dieses Thema auch hochzuhalten? Gerade weil ihr euch jeden Tag damit beschäftigt. Wie schafft ihr es, dass es nicht so einschläft, dass es sozusagen so zur Normalität wird?
Mhm. Ja, coole Frage. Vielleicht so eine Besonderheit. Das Team, in dem ich jetzt arbeite, das habe ich zusammengestellt in so dieser Hochzeit, Corona-Zeit. Und da gab es eine Neuerung bei Haufe, die gab es vorher nicht. Man konnte in ganz Deutschland, recruiten konnte man vorher schon, aber vorher war der Job versucht, die Leute zu überreden, dass sie nach Freiburg ziehen. Und das klappte manchmal, aber manchmal auch nicht. Und da hatte ich die Möglichkeit, anders auszuwählen, anders nach Skills zu gucken. Und nicht nur Skills und kriege ich dich nach Freiburg oder bist du schon in Freiburg. Und das war total spannend, war aber natürlich auch eine Herausforderung, auch für mich, weil das war ich nicht gewohnt, ein remotes Team zu führen oder auch in einem zu arbeiten. Es war schon immer relativ modern, möchte ich sagen, bei Haufe, dass man da auch Freiheiten hatte, auch mal von zu Hause zu arbeiten. Aber das wissen wir alle, das war schon noch anders davor. Und Rituale waren mir ab dem Moment richtig wichtig, weil ich wusste, damit kann ich auch so eine Teamkultur fördern. Und ja, da habe ich auch wirklich reingesteckt und zu überlegt, weil bei mir ist es ein Team mit ganz vielen unterschiedlichen ExpertInnen. Also von sehr technisch zu allem anderen. Also weil wir sind da wirklich ganz durcheinander aufgestellt. Das heißt, über diese reine Fachlichkeit konnte ich keinen roten Faden da reinkriegen. Und dann waren diese Rituale für mich total wichtig. Und was auch wirklich wichtig ist, wie kriege ich das rein? Wie kriege ich dieses Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl rein? Und einmal diese Vorgabe, wie ich gesagt habe, das ist unser Ziel und da kommen wir hin. Das ist immer gut. Daran kann ich mich orientieren. Es gibt mir Orientierung. Und ich glaube, es tut jedem und jedem Team gut. Weißt du, da will ich hin. Aber die Frage, wie kommen wir da hin und wie kommen wir da gemeinsam hin, war dann schon schwieriger. So ein ganz wichtiges Ritual bei uns ist es, wir treffen uns einmal im Quartal. Da kommen wir zusammen für 2 Tage und da geht es in erster Linie um das Zusammensein. Weil was natürlich verloren geht, sind diese typischen Watercooler-Moments an der Kaffeeküche mal kurz quatschen und dann sehe ich noch jemanden und dann kann ich manchmal in 3 Minuten in 4 parallel geführten Gesprächen ja viel mehr erledigen, als wenn ich wieder den nächsten Online-Termin einstellen muss, um diese kurze Frage zu stellen. Deswegen, das ist mir total wichtig, dass wir zusammenkommen. Und das ist natürlich nicht für immer für jeden möglich, in jedem Quartal, je nach Situation. Aber es wird schon sehr hoch gehalten. Und das machen wir total gerne. Gleichzeitig gibt es immer wieder Momente, wo wir als Team auch online zusammenkommen, entweder fachbezogen oder halt als gesamtes Team. Und auch wichtig, ich nehme mir das schon zu Herzen, auch diesen Vorbildcharakter. Also das motiviert mich übrigens auch, da dran zu bleiben und da den Faden nicht zu verlieren und zu sagen, okay, hier ist eine Lücke, das möchte ich gerne machen, das habe ich dieses halbe Jahr gemacht und teils dann auch gerne mit dem Team. Da wirklich da mitzugehen, aber sie auch rauszukitzeln und zu sagen, und du? Und was machst du? Und gar nicht so doll vorzugeben, das kann ich auch. Man hat ja als Führungskraft, das ist ja manchmal eine gute Lage, weil man die Möglichkeit hat, Menschen auch mit so ein bisschen Abstand zu beobachten. Und das tut ja auch gut, Feedback dann von außen zu kriegen, diese Fremdwahrnehmung. Mal so sehe ich das bei dir, wie siehst du das? Diese Gespräche offen zu führen und aber auch anzustoßen, das ist mir wirklich total wichtig. Und immer wieder auf dieses Teilen zu gehen. Fairerweise, wir beschäftigen uns natürlich Tag ein, Tag aus mit, wie kann man betriebliche Weiterbildung cooler und besser machen. Das heißt, wir sind alle relativ nah da dran. Und da kommt alleine, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, oh, ich habe hier was Cooles gefunden. Lass uns mal angucken, wie die das machen. Und dann ist es schon fast tatsächliche Arbeitszeit, dass jemand sagt, mach das mal.
Also die richtigen Leute im Team
aus, ob das wirklich cool ist und schreibt dir alles auf, schickt ein paar Screenshots. Also da ist natürlich noch so eine andere Motivation drin, die es vielleicht manchmal ein bisschen leichter macht, dass die Leute natürlich dann, selbst wenn sie es vorher nicht waren, mittlerweile schon so Weiterbildung-Nerds sind und dann auch Bock haben zu gucken, was da noch so geht.
Ja, Hiring for Culture sehr häufig. Mhm. Also richtigen Leute so einzustellen, die man eben dafür braucht, die ja diese Kultur, dieses Mindset dann auch mitbringen, daran zu arbeiten. Und schöner Beweis, es funktioniert auch remote. Also ihr braucht nicht die Leute unbedingt ins Büro reinholen, um irgendwie an dem Thema Cross-Mindset zu arbeiten oder an Innovation zu arbeiten oder an der Lernkultur zu arbeiten, sondern das funktioniert, wie der Basti gerade sagt, auch sehr, sehr gut in einem Remote-Team. Vor allem, wenn man sich vielleicht auch nur 4-mal im Jahr überhaupt sieht, wenn überhaupt das auch zustande kommt. Wichtig ist aber, dass man sich überhaupt mal sieht. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Du hast Rituale als allerersten genannt, sehe ich auch. Es braucht feste Rituale im Team, damit Dinge auch regelmäßig passieren, damit ein Teamgefühl auch aufkommt. Und dieses Sehen, diese Investition in das Sehen, sich mal vor Ort dann doch hinsetzen zu können, auch mal ein Gespräch außerhalb der Arbeit zu führen, das ist für so ein Remote-Team dann unfassbar wichtig. Auch zum Thema Vertrauensaufbau, Teambuilding etc., das gehört alles mit dazu. Da war jetzt ganz schön viel drin in dem Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgeschrieben. Ich kann gar nicht alles jetzt eins zu eins wiederholen. Wir haben über die 4F-Methoden gesprochen. Wir haben gesprochen, was ein Team für eine Voraussetzung braucht. Wir haben darüber gesprochen, was Führungskräfte für eine Voraussetzung brauchen. Hört euch da den Abschnitt gerne einfach nochmal an. Das Ganze wird ja auch auf YouTube veröffentlicht. Da könnt ihr auch die Sprungmarken dann nochmal nutzen und da nochmal gerne reinhören. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen, Basti? Irgendwas, was wir noch unbedingt erwähnen müssen, um an dem Thema Cross-Mindset zu arbeiten?
Ich glaube, wir haben tatsächlich relativ viel gestreift. Wie du schon sagst, wir haben über so viele Sachen gesprochen. Ich glaube, was vielleicht gut ist und wirklich auch Führungskräften gut tut, sich mal die Frage zu stellen, haben wir das? Habe ich das im Team? Nehme ich das wahr in der Organisation? Und wenn ich vielleicht auch mal sehe, vielleicht gibt es ja ein Team, wo ich das Gefühl habe, die haben das. Vielleicht auch mal das Ego zur Seite schieben und einfach mal fragen, wie macht denn ihr das? Ne? Man kann auch ganz über den kurzen Dienstweg tatsächlich relativ viel lernen, wenn man will.
Ja, schauen wir mal. Habt ihr das? Das ist die Frage. Vielleicht könnt ihr mir das einfach mal schreiben, wie von 1 bis 10, 1 ganz fürchterlich, 10 super gut ausgeprägt, das Cross-Mindset bei euch im Team oder in der Organisation ist. Würde mich mal interessieren. Vielleicht stellen wir es auf unseren Instagram-Kanal auch nochmal als Umfrage. Dann könnt ihr auch gerne nochmal reinkommentieren, mal schauen, was für ein Bild sich ergibt bei unseren Kunden und Kundinnen oder ZuhörerInnen, wer da wie gerade steht. Basti, vielen Dank für deine Zeit, für das tolle Thema und auch für die vielen Facetten. Ich glaube, wir haben alle noch mal ein bisschen was gelernt. Und ja, ich würde sagen, an die eigene Nase fassen, noch mal überlegen, was man besser machen kann, wie man an dem Thema Cross-Mindset arbeiten. Und ich glaube, der allerwichtigste Punkt, Vorbild sein. Also begeistert andere, lebt es selber im Alltag, seid Vorbilder, redet darüber. Kommunikation ist unfassbar wichtig. Also über Fehler sprechen, über positive Dinge sprechen, über Dinge, die ihr gelernt habt zu sprechen. Teilt es im Team, teilt es in der Organisation und nehmt so andere auch mit und zeigt, wie wichtig das Ganze ist. Es ist natürlich nicht immer einfach, das in Zahlen zu fassen. Da muss man dann vielleicht manchmal auch auf Studien zurückgreifen, wie Basti gesagt hat, zu gucken, wie performen Leute, die eine gute Lernkultur haben versus Leute, die das nicht haben. Ansonsten könnt ihr natürlich auch intern einfach auch mal ein paar Messungen durchführen. Und wenn es einfache Umfragen sind, dass ihr schaut, okay, wie wohl fühlen sich die Leute? Wie einfach war das Projekt? Wie fühlt sich der Kunde am Ende? Vielleicht könnt ihr da auch Dinge feststellen, die sich mit einer veränderten Kultur beziehungsweise mit paar Maßnahmen, die ihr dann ergriffen habt, vielleicht auch dann verändert haben. Wenn sich nichts verändert hat, dann müsst ihr vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob ihr auf dem richtigen Weg seid. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Schaut nochmal in die Shownotes, da verlinken wir nochmal alle wichtigen Informationen zum Basti, seinen Account und auch unseren Kontaktdaten. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, schreibt mir gerne an modernwork@seibert.group oder kontaktiert mich einfach auf LinkedIn. Ich würde sagen, hier machen wir Schluss und euch da draußen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.